NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Der Fall hat bundesweit Bestürzung und Diskussionen ausgelöst. Ein 14-jähriger jüdischer Junge ist von arabisch-türkischen Mitschülern an einer Gesamtschule im bürgerlichen Berlin-Friedenau beleidigt und körperlich angegriffen worden. Bis klar wurde, dass er jüdisch ist, waren nach übereinstimmenden Schilderungen alle miteinander befreundet. Dann outete er sich und soll daraufhin zu hören bekommen haben, mit der Freundschaft sei es vorbei, alle Juden seien Mörder. 3/4 der Schüler an der betroffenen Schule haben einen Migrationshintergrund, viele sind arabisch-türkisch geprägt. Der angegriffene junge Jude stammt aus Großbritannien. Die Mutter berichtete dem Jewish Chronicle, er sei schließlich an einer Bushaltestelle unter dem Gelächter Umstehender in den Schwitzkasten genommen und mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht worden. Die Eltern nahmen ihn von der Schule. Die betroffene Gemeinschaftsschule Friedenau gehört dem Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage an und hat auch schnell auf das Problem reagiert, nur eben offenbar unzureichend. Nach den Worten der Mutter geschah nichts, um den Jungen zu schützen. Jetzt wurden gegen die Angreifer Strafanzeigen erstattet, einer musste die Schule verlassen. Der Schulleiter des jüdischen Gymnasiums in Berlin erklärte, seine Schule habe pro Jahr 6 bis 8 Anmeldungen von Schülern, die wechseln wollten, weil sie an ihrer bisherigen Schule als Juden gemobbt würden. Lehrer und Schulleiter seien mit dem Problem überfordert. Michael Fürst ist Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Herr Fürst, wird genug gegen den muslimischen Antisemitismus, besonders den in Schulen, getan?
Wir haben so einen ähnlichen Fall wie den von Ihnen geschilderten in Berlin, gerade auch hier in Hannover gehabt, aber nur ähnlich und längst nicht so dramatisch. Aber auch da war es so, dass wir den Eindruck hatten, dass die Schule das Problem nicht so richtig verstanden hatte, was dahinter steckte, dass da mehr hintersteckt als nur mal die Auseinandersetzung zwischen 2 Schülern. Ich glaube, wir müssen von Seiten des Kultusministeriums den Schulen deutlicher machen, dass dies Ereignisse sind, die man sehr ernst nehmen muss und bei denen man auch sofort tätig werden muss. Das darf man nicht schleifen lassen, so etwas. Die Schulen versuchen immer, das Ganze auf einem Low Level zu halten, bloß auch nicht nach außen dringen lassen, so etwas. Und auch hier war es so, wir mussten uns hier einbringen. Ich bin mit dem Vater in der Schule gewesen und wir haben ein vernünftiges Gespräch dort geführt. Der Schüler war auch anwesend und der macht auch nicht den Eindruck, als ob er dramatisch antisemitisch war, aber eben von zu Hause aus geprägt. Und ich glaube, der muslimische Antisemitismus wird hier noch nicht als Gefahr begriffen.
Haben Sie den Eindruck, dass das zunimmt?
Es ist schon auf einem sehr hohen Level der muslimische Antisemitismus. Und meine Gesprächspartner in dem muslimischen Bereich wollen das nicht so sehen. Ich bleibe aber dabei. Ich glaube, dass der muslimischer Antisemitismus für uns Juden derzeit viel, viel bedrohlicher ist als jede andere Richtung.
Verschiedene CDU-Politiker schlagen ja ein Islamgesetz vor, das zum Beispiel dann erzwingen würde, dass Predigten in Moscheen auf Deutsch sind, um die Kontrolle zu erleichtern. Es soll auch ermöglichen, dass man liberale Moscheen besser fördert. Was halten Sie von der Idee?
Gar nichts. Ich halte es für schlichten Populismus. Wir haben Wahlkampf in verschiedenen Ländern, im Bund und so weiter. Das ist schlichter Populismus. Ich halte es für völlig unsinnig sogar. Demnächst haben wir dann ein Judengesetz und übermorgen ein Persergesetz oder sonst was. Ja? Nein, nein, wir brauchen kein Islamgesetz. Wenden wir doch einmal die Gesetze, die wir haben, richtig an.
Es gibt auch noch einen anderen Schutz für Juden, der angeboten wird. Die AfD stellt sich in den Worten von Frauke Petri als den einzigen Garanten jüdischen Lebens gegen muslimischen Antisemitismus da. Und sie wirbt auch sehr offensiv und nicht erfolglos unter Juden. Was halten Sie davon?
Das ist schon ganz schön krank. Von der AfD zu behaupten, sie seien so ungefähr die einzige Partei, die für die Juden da ist. Wir müssen aufpassen, dass wir unter unseren Mitgliedern vernünftig darauf hinwirken, dass sie demokratische Parteien zu wählen haben und nicht antidemokratische Parteien, die am rechten Rande sehr extremistisch tätig sind.
Es gibt ja durchaus Juden, die ansprechbar sind durch die AfD, eben weil die AfD so allgemein gegen den Islam zu Felde zieht. Was ist der Punkt, wo Sie sagen, geht gar nicht?
Es geht auf keinen Fall, dass man als Jude AfD wählt, auch wenn sie dort einige schon haben, die nicht nur wählen, sondern auch sogar Mitglieder sind. Wenn die Menschen nicht begreifen, dass es heute der Muslim ist, der von der AfD als Feind gesehen wird, und nicht begreifen, dass es morgen der Jude ist, der dort an derselben Stelle stehen kann, dann kann ich leider unseren Mitgliedern auch nicht mehr helfen, wenn sie das nicht begreifen. Wir versuchen seit langer Zeit schon deutlich zu machen, erstens, AfD kommt nicht in die Altersheime rein, weder mit Werbung noch mit sonst irgendwas. Sie kommen auch nicht in die Gemeinden hinein, um dort Werbung zu treiben. Aber wir sind ein wenig machtlos. 95% unserer Gemeindemitglieder sind aus dem russischsprachigen Raum. Die sind das gewöhnt, was die AfD heute propagiert. Stärke, Macht. Das kennen sie von Russland schon. Das kennen sie aus der Sowjetunion schon. Und deswegen haben sie eine Tendenz, diese Stärke als richtig zu empfinden. Wer stark ist, hat Recht. Und dass wir das, was, sage ich mal, Le Pen und wie sie alle an diesem rechten Rande fischen, immer wieder vorgeben, wir wollen mit der Macht die Muslime ausmerzen. Ja, und das können wir nicht hinnehmen, so etwas.
Das war der Rechtsanwalt Michael Fürst. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Bei uns geht es gleich um den Film »Es war einmal in Deutschland«. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die jüngsten Äußerungen von AfD-Parteichefin Frauke Petri als dreist zurückgewiesen. Regelmäßig versuchten AfD-Politiker, die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands zu bagatellisieren, sagte Schuster. Petri hatte zuvor in einem Interview mit der Zeitung Die Welt erklärt, ihre Partei sei einer der wenigen politischen Garanten jüdischen Lebens, auch in Zeiten illegaler antisemitischer Migration nach Deutschland. Schuster sagte, dass es in der jüdischen Gemeinschaft Sorgen wegen Antisemitismus in der Gesellschaft und auch unter Muslimen gebe. Dennoch liege es Juden völlig fern, Muslime generell zu verdächtigen oder gar zu diskriminieren. Die AfD schüre dagegen Stimmung gegen Minderheiten. Im baden-württembergischen Landtag habe die Fraktion einen Antrag gestellt, Schülerfahrten zu KZ-Gedenkstätten nicht mehr zu bezuschussen. Bundesjustizminister Heiko Maas verteidigt seinen Gesetzentwurf zur Hasspropaganda im Internet gegen den Vorwurf, er wolle Zensur ausüben. Die Meinungsfreiheit habe ihre Grenzen dort, wo die Rechte anderer verletzt würden, etwa durch Volksverhetzung, durch Drohungen oder durch öffentliche Aufforderung zu einer Straftat, sagte Maas. Soziale Netzwerke wie Facebook müssten Aussagen wie »Stellt ihn an die Wand« oder »Juden ins Gas« löschen und zur Anzeige bringen. Als Unternehmen, über deren Plattform diese Dinge ins Netz gelangten, stünden sie in der Pflicht. Sein Gesetzentwurf sehe Geldbußen vor, wenn die Unternehmen nicht tätig würden. Der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingstone ist für 2 Jahre von seiner Mitgliedschaft in der britischen Labour-Partei suspendiert worden. Grund ist seine Aussage von 2016 in der BBC, Hitler sei eigentlich ein Zionist gewesen. Die Dachorganisation Jewish Leadership Council kritisierte die Entscheidung, Livingstone nicht ganz aus der Partei auszuschließen. Er sei immer wieder durch seine Äußerungen aufgefallen. Man bedauere, wie wenig Labour die Notwendigkeit begreife, die historischen, aber gebrochenen Beziehungen zur jüdischen Gemeinschaft zu reparieren. Soweit die Meldungen.
Teilacher. Das ist Jiddisch und bedeutet Handelsvertreter, in diesem Fall Handelsvertreter für Weißwäsche. Etliche Frankfurter Juden, die nach dem Krieg aus Lagern, Verstecken und Exil zurückkehrten und irgendwie Geld verdienen mussten, wurden Teilacher. Sie zogen als Hausierer von Tür zu Tür und versuchten, ihre Pakete deutschen Hausfrauen anzudrehen. Michel Bergmanns 2010 erschienenem Roman gaben sie den Titel. Der Roman ist nicht nur toll zu lesen, er brach auch mit vielen Tabus. Juden, die die Deutschen verabscheuen, sich über sie lustig machen und sie über den Tisch ziehen, kommen in unserer von Versöhnungssehnsucht getriebenen Literatur eher selten vor. Nun wurde das Buch und der Nachfolgeband Mach Leukes, zu Deutsch Durcheinander, Streit, verfilmt. Es war einmal in Deutschland, kam gestern in die Kinos. Kirsten Dietrich hat den Film gesehen.
Meine Herren, wir sind Teilacher. Und Teilachen. Teilachen ist nicht einfach nur etwas verkaufen. Teilachen ist eine Kunst.
David Beermann und den anderen Teilachern dabei zuzusehen, wie sie Wünsche, Sehnsüchte und Schuldgefühle zum Verkaufen von Bettwäsche nutzen, ist ein reines Vergnügen.
Am Ende müssen euch eure Kunden praktisch auf Knien darum anflehen, von euch etwas kaufen zu dürfen. Und vergesst nicht, ihr dürft nicht aussehen, als wenn ihr es nötig hättet. Die Menschen riechen es, wenn es einer nötig hat.
Die Deutschen sind sie misstrauisch sowieso. Und wenn Juden kommen, ganz besonders.
Es war einmal in Deutschland. Wenn man in die Welt des Films eintaucht, merkt man, wie weit entfernt die unmittelbaren Nachkriegsjahre inzwischen sind und wie lebendig doch das Ringen der Überlebenden, sich wieder einen Platz zu erkämpfen in einer Gesellschaft, die sie noch vor kurzem, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Tod schickte.
Meine Herren, die Hüte auf, bitte. Und vergesst niemals, Hitler ist tot, aber wir leben noch.
David Beermann, überzeugend gespielt von Moritz Bleibtreu, steht im Zentrum. In ihm verknüpfen sich die Handlungsstränge, die im Buch unterschiedlichen Männern zugeordnet sind. Das sind einmal die jüdischen Überlebenden, die sich eine neue Existenz aufbauen. Und der Film erzählt die individuelle Geschichte eines Juden, der das KZ überlebte, weil er auch in verzweifelter Lage noch Witze erzählen konnte und die Mörder von der SS diese Fähigkeit ausbeuten wollten. Regisseur Sam Gabarski.
Für mich persönlich ist es eine Lebensmedizin mit bisschen Humor und bisschen Selbstironie ist auch so eine Sache, die hilft wirklich im Leben weiter. Ja? Man nimmt sich nicht so wichtig, man kann drüber lächeln, ja, auch wenn es sogar zum Heulen ist. Ja? Und das ist bisschen, also da in diesem Film schon uns sehr, sehr wichtig gewesen. Dieser Satz, ja, wenn man das Leben sich nicht ein bisschen schönlügen würde, wäre es nicht auszuhalten, der ist mir sehr am Herzen gelegen.
Ein Loblied auf die Überlebenskraft des Lachens ist der Film geworden und darin sehr überzeugend. Allerdings zahlt er einen gewissen Preis dafür. Wo in den Büchern sehr spezifisch das jüdische Leben im Nachkriegsfrankfurt gezeichnet wurde, spielen die Menschen im Film vor einer eher allgemeinen Kulisse. David wird verhört von einer amerikanischen Juristin. Er steht unter Verdacht der Kollaboration. Das hält die Handlungsstränge im Film zusammen, hat aber doch auch eine gewisse Künstlichkeit. Die Debatten werden plakativ.
Jeder, der im Lager war, hat darüber nachgedacht. Warum habe ich überlebt?
Muss ich deshalb ein schlechtes Gewissen haben?
Wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir hier sind. Hier, in diesem Land.
Aber wir werden nicht bleiben.
Nein.
Nein.
Hm?
Nein.
Keiner von uns wird hier bleiben.
Darauf trinken wir.
Ja. Ja.
Auf Amerika.
Auf Amerika.
Auf Amerika.
Auf Amerika.
Und so verlieren die Lebensgeschichten der Teillacher bei aller Kunst der Schauspieler ihre individuellen Kanten. Der beißende Humor, unter dem unmittelbar das Trauma der Shoah zu spüren ist, wird mit Emotion umspült. Wenn die Männer ihre Überlebensgeschichten erzählen, wird die Musik sentimental. Aus der beiläufigen Absage an religiöse Hoffnung wird die bittere Anklage an Gott. Und wir dürfen zusehen bei erlösendem Weinen. Dennoch bleibt der Film immer noch sehenswert, allein schon, weil die Zeit direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs so selten zum Thema wird. Aber er verwässert eine packende Milieustudie zu einer allgemeinen Auseinandersetzung mit dem Trauma und den Schuldgefühlen der Überlebenden.
Der Film Es war einmal in Deutschland kam gestern in die Kinos. Kirsten Dietrich stellte ihn vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
Der heutige Schabbat heißt nicht nur Zav, nach dem zweiten Wochenabschnitt im dritten Buch Mose, weil dieser Schabbat direkt vor dem Pesachfest liegt und deshalb als Prophetenlesung Malachi Kapitel 3 zugeordnet würde, wo warnend vom großen und furchtbaren Tag Gottes die Rede ist, heißt er auch Shabbat HaGadol, der große Shabbat. Warum lesen wir dieses Kapitel? Welche Probleme sieht Malachi? Was brennt in ihm? Er sieht und klagt über die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, die Frevler und die Ehebrecher und die, die den Lohn nicht pünktlich auszahlen und die, die Gott nicht fürchten. All jene haben die Oberhand. Und doch soll es möglich sein, die Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Kehrt zurück zu mir, so kehre ich ja gern zu euch zurück, sagt Gott. Das Pesachfest ist das Gründungsfest des Judentums. Alle anderen Feste und Feiertage beruhen auf diesem Grundgedanken. Wir waren einmal versklavt, wir wurden dann von Gott befreit und der Mensch, der Jude, ist frei. Aber Freiheit bringt Verantwortung. Menschen, die nicht frei sind, haben weniger Verantwortung. Sie sind nicht Herren ihrer eigenen Taten. Bald wird das Pesachfest gefeiert und das bedeutete, damals zur Tempelzeit, das Pesachopfer darzubringen. Aus Erinnerung an diese furchtbare Nacht in Ägypten, als der Engel des Todes an den Türen der Hebräer vorüberging, als er die Erstgeborenen der Ägypter erschlug. Aber Gott, sagt Malachi, wird ein Malach, einen Boten, einen Engel schicken, diesmal um über den Tempel zu richten und über die Menschen, die dort zwar ihre Opfergabe pünktlich bringen, sonst aber nicht nach dem Gesetz und der Ethik der Tora leben. Heuchler. Es wird eine neue Befreiung geben, eine Endzeit, die vom Propheten Eliyahu angekündigt werden wird. Ich bin oft Menschen begegnet, die sich nach dem Ende der Welt sehnten, von denen natürlich die Mehrheit davon ausging, sie hätte selbst nichts zu befürchten. Diese Menschen sahen sich als die Guten an, die Gerechten, die Auserwählten. Es seien nur die anderen, die sündhaften Andersgläubigen, die wohlverdient in den Sumpf oder in das Fegefeuer sinken sollten. Es ist schwer, mit solchen Menschen zu reden, weil sie meinen schon alles zu wissen. Sie sind überzeugt, dass nur ihr Glauben richtig sei. Bald kommt das Pesachfest. Wir sollen alle feiern und gedenken. Wir sollen sowohl zurück als auch nach vorne blicken. Wir sollen ehrliche Opfer bringen. Heute sind es nicht mehr Lämmer, sondern es geht um die Läuterung unseres Bewusstseins. Es gibt noch so viele Menschen auf unserer Erde, die nicht frei sind, deren Leben bedroht ist, die als Sklaven und Machtlose misshandelt werden, die gern fliehen möchten, aber nicht wissen, wohin oder wie. Gott öffnet die Meere nicht für jede Gruppe von verzweifelten Flüchtlingen. Nicht alle können ihre Freiheit feiern. Für viele ist jeder Tag noch ein Yom Gadol Venora, eine lange und furchtbare Apokalypse. Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.